Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, heute Morgen begleiten uns ein paar Verse aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Im 4. Kapitel heißt es in den Versen 1 bis 6, so ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Liebe Schwestern und Brüder, meine ganz indiskrete Frage, haben Sie schon Ihr Testament gemacht? Nicht jeder hat eins. Nicht jeder braucht eins. Aber wenn man sich Gedanken macht über sein Testament, dann braucht es ja auch gewisse Voraussetzungen. Also, wenn mir jetzt jemand vor 35 Jahren gesagt hätte, du, es wird jetzt Zeit, dein Testament zu machen, dann hätte ich zu Recht gefragt, wozu denn? Mein alter klappriger R4, die 35 theologischen Fachbücher, die 3 Tabakspfeifen, wem soll ich denn das vererben und welchen Wert hat die Sache denn? Hätte ich gesagt, nein, Quatsch. Irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo man sagt, ja, Moment, jetzt sind Voraussetzungen erfüllt. Die eine Voraussetzung ist, es muss jemand da sein, dem man etwas hinterlassen möchte. Und die zweite, es muss was da sein, was man hinterlassen möchte. Deswegen ist die Frage natürlich sehr individuell nur zu beantworten, wenn ich frage, haben Sie schon Ihr Testament gemacht? Vor allen Dingen, es ist ja sehr unterschiedlich, was in einem solchen Testament drinsteht. Manchmal ist es Überraschung für diejenigen, die sich was erhoffen dürfen. Manchmal ist es in einer inneren Logik völlig klar, dies und das kriegt dieser oder jener. Manchmal steht eigentlich in einem solchen Testament nicht nur drin, wer Haus, Hof, Auto und Bargeld bekommt, sondern auch noch ein weiteres Vermächtnis. Warum ich euch das jetzt frage und erzähle, ist eigentlich ganz einfach. Ein solches Testament, ein solches Vermächtnis ist unser heutiger Predigttext. Bei Paulus, da trifft gerade die Voraussetzung zu, dass er in einer Lebenssituation ist, wo er sagt, ich kann mir nicht sicher sein, dass das Morgen genauso ausschaut wie das Gestern. Er ist in seiner Freiheit eingeschränkt. Wie so oft ist er eingekerkert. Er, der Gefangene in dem Herrn. Er, der wegen seiner Verkündigungstätigkeit, wegen seiner Predigten, wegen seiner Gemeindegründungen in das Visier staatlicher Obrigkeiten geraten ist und des Öfteren im Kerker landet. Und das waren andere Aufenthaltsorte als die Strafvollzugsanstalten heutzutage. Wenn Sie mal in Rom waren, im mamertinischen Kerker, wo er saß, da ist ganz schön stockfinster und niedrig, nicht mal gerade kann er stehen und modert und schimmelt. Das ist also alles andere als eine angenehme Lebenssituation. Und spätestens da wird Paulus klar, ich muss nicht nur raten und beraten, sondern ich muss die Menschen, die ich durch meine Predigten zu Jesus geführt habe, mit etwas ausstatten, dass sie ihren Weg selber gehen können. Nicht mehr, dass sie wie in früheren Zeiten, wenn sie sich gerade streiten, nachfragen, hallo Paulus, wie können wir denn unseren Konflikt lösen? Kannst du uns einen Rat geben? Oder dass er auch manchmal mit seinen Schriften dazwischen fährt, wenn es in einer Gemeinde nicht gut läuft? Nein, jetzt genau mit dieser Stelle kommt der Zeitpunkt, wo er sagt, ich weiß nicht, was das morgen bringt, ich muss die Verantwortung auch weitergeben. Und Verantwortung weitergeben, das geschieht eben nicht, indem man irgendeinen Vertrag unterschreibt, sondern dass ein Mensch das, was einem wichtig ist, weitergibt in andere Hände. Nichts anderes ist ein Testament. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Das ist fast so ein Satz, wenn man den ein bisschen auf Neudeutsch übersetzt, den man ganz gerne seinen Kindern mitgibt, wenn sie das Erwachsenenalter erreichen, wenn sie in ihre eigenen Fußstapfen steigen und ihre Wege gestalten. Du kannst dich jetzt nicht mehr zurückziehen, kannst nicht mehr die Verantwortung für dein Leben auf die Schultern der Eltern legen, sondern du musst jetzt dein eigenes Leben selbstständig gestalten, der besonderen Berufung, die jeder Mensch hat mit seiner Lebensplanung und die jeder Christ hat in seiner Lebensgestaltung mit Gott, eben diese Berufung bewusst wahrnehmen, bewusst gestalten, dieser Berufung würdig leben. Da sind zwei Dinge dabei. Einmal die Forderung, du sollst, du musst, macht mal, aber auch das Geschenk, das einem die Kraft dazu gibt. Denn eine Berufung kann man nicht für sich selber aussprechen. Die Berufung spricht immer ein anderer für einen Menschen aus. Und Paulus erzählt dann weiter, wie das geht. Nicht mit Ellenbogen. Nicht mit dem, wer am lautesten schreit, hat Recht. Nicht mit Egoismus soll das gehen. Nicht mit Hauptsache mir geht's gut, nicht mit ich muss mich durchsetzen, sondern die Berufung, die Paulus seinen Gemeindegliedern in Ephesus zuspricht, die sollen sie so leben, dass der Mensch sich nicht überhebt, also demütig ist, dass der Jähzorn und die Gewaltbereitschaft keinen Platz hat, die Sanftmut. Und eigentlich das Wichtigste überall da, wo Menschen zusammenwirken und zusammenleben, nämlich die Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe, sagt Paulus. Und in diesem Wort ertragen, da steckt ja auch das Wort tragen drin. Also, wenn ich jemanden ertrage, so wie er oder sie gerade ist, dann trage ich ihn auch mit. Und wenn ich trage, stütze ich. Und wenn ich getragen werde, werde ich gestützt. So wirkt dieses Miteinander in der christlichen Gemeinde. So stellt sich's Paulus vor. So wünscht er es sich. Und er fordert, die Einigkeit im Geist zu bewahren durch das Band des Friedens. Nichts ist im Lauf der Menschheitsgeschichte so oft gerissen, so oft unter höchster Anspannung gewesen wie dieses Band des Friedens. Dabei wäre es doch ganz einfach, wenn so ist, wie Paulus sagt, im Kleinen. Die ephesische Gemeinde, die war nicht so riesig. Und er denkt immer vom Kleinen ins Große. So wie der Frieden in der menschlichen Zweisamkeit eine ganz wichtige Rolle spielt, und gehalten werden soll und kann genauso in den jeweils größeren Strukturen. In einer Gemeinde, wie der unseren, in einer Gemeinde wie der in Ephesus, in einer Region, in Ländern, in Kontinenten und auf der Welt. Es geht immer vom Kleinen ins Große. Und immer dann, so ist meine Beobachtung zumindest, wenn man versucht, dieses Band des Friedens vom Großen ins Kleine zu denken und das Ganze dann eben mit Macht und Gewalt versucht, in irgendeiner Form durchzusetzen, geht's schief. Einigkeit im Geist. das ist wichtig für uns Christenmenschen. Es wäre auch wichtig für alle Menschen auf dieser Welt, diese Einigkeit zu suchen, die Gemeinsamkeiten zu suchen, nicht die Unterschiede. Da denke ich immer an die Diskussionen der vergangenen zig Jahre im Bereich der Ökumene. Wie vieles ist gemeinsam? In wie vielen Punkten sind sich die Kirchen einig? Und in wie wenig Punkten gibt es Unterschiede? Und ich habe jetzt gerade bewusst nicht das Wort noch Unterschiede gebraucht, sondern in wie vielen wenigen Punkten gibt es Unterschiede, weil diese Unterschiede, manche zumindest, auch durchaus ihre dauerhafte Existenzberechtigung haben. Aber das darf und kann kein Grund zum Streit oder gar zur gewaltsamen Auseinandersetzung sein, wie es in der Vergangenheit war. Und wenn ich das Ganze dann weiter übertrage aus vielen Jahren Erfahrung im interreligiösen Gespräch, dann gibt es zwischen Judentum, Christentum und auch dem Islam eine ganze Reihe positiver Berührungspunkte. Und es ist mir gänzlich unverständlich, wie Menschen wie zur Zeit mit so großer Gewalt und Brutalität gegeneinander vorgehen, einander nicht achten, sondern ja fast ein Verhalten an den Tag legen, als würde ein Mensch den anderen nicht mehr als Mensch erkennen, sondern irgendwie als Tier. Einigkeit im Geist und das Band des Friedens. Gut, ich gebe zu, es lässt sich nur im Kleinen beginnen. Aber alles, was klein ist, will wachsen, will seine Kreise ziehen, will sich durchsetzen in dieser Wirklichkeit. Für uns Christen gibt uns Paulus da eigentlich wirklich eine wunderbare Betriebsanleitung und eine wunderbare Schwerpunktsetzung. Es braucht keine Meterregale theologischer Literatur. Es lässt sich auf den einen Satz zurückführen, den Paulus schreibt. Was ist wichtig? Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Und auch da, wenn ich diesen Satz höre, ich weiß nicht, wie es euch geht, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, er weckt auch Erinnerungen an Missbrauch dieses Satzes. Ein Volk, ein Reich, den Rest kennt er selber. Da hat sich auch jemand versucht, Gott gleich zu machen. Den gleichen Satzbau, den gleichen Aufbau. Im Hebräischen, beziehungsweise in der alttestamentlichen Arbeit, nennt man so etwas einen Parallelismus Membrorum. Das Gleiche sagen, aber manchmal sehr unterschiedliches meinen. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Da können wir uns doch schon wirklich an dem Punkt fast zurücklehnen und sagen, jawohl, im Bereich des Christentums, da sind wir mit fast allen einig. Der eine Herr der Kirche, der sie gegründet hat, der Menschen berufen hat, der selbst einen Paulus berufen hat, der vorher die Jünger verfolgt hat. Ein Glaube an den dreieinigen Gott, der alles Leid der Welt auf sich genommen hat für uns und eigentlich will, dass wir einander kein Leid mehr zuführen. Eine Taufe, egal in welcher Konfession, es wird mit Wasser und Heiligen Geist getauft, in jeder Kirche dieser Welt. Und ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Eben nicht der ferne Gott, der irgendwann mal in die Geschichte eingegriffen hat, der irgendwann für Urzeiten alles geschaffen hat, sondern der in allem ist. In jedem Menschen, in jedem Christenmenschen schwebt sein Funke Gottes. Über jedem Christenmenschen hält er seine Hand. Und durch uns Christenmenschen wirkt er in diese Welt. Ich würde mir wünschen, dass dieser Auftrag, der ja letztlich ein Geschenk ist, durch dieses Gott ist in dem Christenmenschen, in uns drin und will durch uns wirken, dass der sich in dieser Welt wieder mit etwas mehr Licht und Energie bemerkbar macht. Und dass sich der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, ausbreitet über die ganze Welt.